Hochschule zu sein, die so ein bisschen das gallische Dorf der deutschen Hochschullandschaft ist, weil hier ja doch eine Form des Widerstandes entstanden ist, die zumindest Achtung auslösen muss. Ich selbst habe natürlich mit den aktuellen Veränderungen hier nur noch wenig zu tun. Ich gehe in 10 Monaten in den Ruhestand. Deswegen kann ich vielleicht auch etwas freier von der Leber sprechen als andere. Auf der anderen Seite werden Sie, wenn Sie zurückrechnen, unschwer feststellen, dass ich ein Ur-68er sein muss. Tatsächlich habe ich von 62 an in Berlin studiert, Politikwissenschaft, da wo manches der 68er-Bewegung angefangen hat. Und ich bin dann später nach Hamburg gekommen, bin über 30 Jahre Hochschullehrer an der Universität Hamburg bisher gewesen, bin also wahrscheinlich einer der dienstältesten Hochschullehrer an der ganzen Universität und habe mein Leben mit Hochschulen verbracht und denke, kann etwas berichten von dem, wie ich aktuelle Entwicklungen sehe. Ich kenne noch die alte Originaluniversität von Anfang der 60er Jahre, gegen die wir rebelliert haben, gerade in Berlin. Ich habe die Hochschulreform der 70er Jahre mitgemacht. Ich bin in den 80er Jahren in Verantwortung gewesen, im Fachbereich geleitet, akademischer Seminar und andere Funktionen übernommen, die halt mit der Universität zusammenhängen. Habe dann in den 90er Jahren schon beobachtet, wie viele der Veränderungen zurückgefahren wurden, auch vom Verfassungsgericht zum Beispiel ausgelöst und von Hochschulverbänden. Und jetzt beobachte ich im Moment, wie so etwas wie eine neu-alte Ordinarienuniversität wieder entsteht, wobei man ja häufig mit Recht sagt, dass die Kopie eines Originals dann meist zur Karikatur wird. Und ich denke, das ist auch hier der Fall. Ich will Ihnen einfach einige Schlaglichter werfen auf die aktuellen Entwicklungen. Vieles davon ist nicht theoriegeleitet, manches mag anekdotisch sein. Vieles reagiert auf aktuelle Entwicklungen in Hamburg. Ich denke, es wird ziemlich respektlos sein. Wie gesagt, ich komme aus einer anderen Generation, verfolge gleichwohl die Entwicklungen und gebe durchaus parteiische Kommentare dazu. Es war gerade vor 40 Jahren in Hamburg, dass die Ordinarien der Universität in das Audimax der Universität einzogen, in Talaren, und zwei Jungspunds, damalige Studis von den Jungsozialisten, entrollten das berühmte Plakat, oder was war es, also so, auf jeden Fall eine große Sichtfläche, und da stand drauf, unter den Talaren, Hof von 1000 Jahren, Sie kennen das alles, x-mal fotografiert, die Herrschaften, die das damals 67 gemacht haben, sind ähnlich alt wie ich, einer ist Professor in Bremen, einer ist Staatsrat hier in Hamburg geworden, das ist ein hohes politisches Amt, aber irgendwie war das sozusagen visueller Ausdruck doch einer Auseinandersetzung mit der alten Universität. Damals fragte man schon, was habt ihr denn gegen Talare, das ist doch also nur eine Amtskleidung, zum Beispiel amerikanische Professoren tragen die auch, und da ist noch nie rumgemeckert worden. Es gibt gleichwohl einen zentralen Unterschied zwischen der alten Talar-beschürzten deutschen Ordinarienuniversität und der amerikanischen Universität. Nämlich bei uns war der Talar eine Amtstracht weniger ordentlicher Professoren. In den USA, wenn es da, ich habe selbst dort studiert und habe das mitgemacht, in den USA, wenn dort die großen Verabschiedungsfeiern sind, da tragen alle Talar, vom Professor bis zum Studenten. Die unterscheiden sich auch kaum. Der Talar ist ein Symbol für die akademische Gemeinschaft, also für die Gemeinsamkeit von Lehrenden und Lernenden. Und Sie sehen, man kann dasselbe Kleidungsstück symbolisch in völlig unterschiedlicher Form benutzen. Als in den 90er Jahren die neuen Bundesländer zur alten Bundesrepublik kamen, haben sich natürlich viele meiner Kollegen darauf gestürzt, drüben wieder Universitäten nach ihrem Muster aufzubauen. Und ich sah zum Beispiel einen ehemals sozialdemokratischen Kollegen, der dann stolz im Talar durch die Stadt Halle zog. Ja? Und offensichtlich meinte, drüben in den neuen Bundesländern kann man die Dinge wieder erwecken, die leider hier im Westen untergegangen sind. Ich habe meinen Vortrag unter die beiden Namen Humboldt und Mackenzie gestellt. Auch hier erinnere ich an bildungsbürgerlichen Wissensstand. Wilhelm von Humboldt war ein Liberaler, zu seiner Zeit sicherlich, würde man heute sagen, fortschrittlich, linker Repräsentant des preußischen Adels, der vor allem als Diplomat tätig war, aber auch als Universalgelehrter sich mit Staat, Kunst, internationaler Politik und vielem anderen beschäftigte. Und es war eigentlich die totale Krise des preußischen Staates nach der Niederlage gegen Napoleon, die ihn 1808 veranlasste, von seinem diplomatischen Posten in Rom zurückzukehren nach Berlin und für lediglich ein gutes Jahr die Kulturverwaltung in Berlin zu übernehmen. Da Preußen damals am Boden lag und sich überlegen musste, wie es gegen das überlegene revolutionäre Frankreich antreten konnte, hat dann der König dafür gesorgt, dass besagter Wilhelm nur für ein gutes Jahr die Möglichkeit bekam, in Berlin eine neue Universität aufzuziehen. Das hat er dann auch gemacht mit vielen bekannten Köpfen, Hegel und so weiter. Aber wichtiger noch ist, dass er in diesem Zusammenhang eben auch erklärt hat, was für ein Menschenbild hinter einer solchen neuen Universität stehen sollte. Und ich denke, wenn man das heute so nachliest, dann sind das zeitlose Sätze über das, wofür Bildung da ist, Wissen da ist und auch die Entwicklung von Menschen, jungen Menschen, denen man die Chance gibt, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Also ich zitiere ihn mal, der wahre Zweck des Menschen ist nicht der, welchen die wechselnde Neigung, ist ja jetzt ein bisschen blumig bei ihm dadurch, wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste und proportionalistische Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Dann geht es gegen Untertanengeist, dann geht es um die Tatsache, dass gleichförmige Ursachen gleichförmige Wirkungen erzeugen, dass man den Staat fernhalten muss aus der Bildung, die er gleichwohl tragen muss. Und schließlich auch, sagt er, wer aber für andere so resoniert, den hat man, und nicht mit Unrecht, im Verdacht, dass er die Menschen misskennt und aus Menschen Maschinen machen will. Also diese Vorstellung, dass Menschen funktionieren sollten in Wirtschaftsapparaten, in Maschinen und eben nicht ihre intellektuellen Fähigkeiten entwickeln können, diese Vorstellung oder diese Sorge gab es offensichtlich auch schon vor mehr als 180, 190 Jahren. Dieser Wilhelm von Humboldt war übrigens der Bruder von Alexander von Humboldt, dem kosmopoliten Weltenreisenden, der damals versucht hat, das Wissen seiner Zeit in großen Vorlesungen an der Universität in Berlin darzustellen, berühmten Kosmos geschrieben hat, der gerade jetzt wieder viel zitiert wird. Und Alexander von Humboldt war eben auch das, was ein typischer Wissenschaftler ist. Er hat sich für die Welt interessiert, er war aber auch Republikaner, er war Demokrat und er hatte gänzlich andere Vorstellungen davon, wie Deutschland aussehen soll, als die, die an der Macht waren. Da ist James O. McKinsey schon etwas eine andere Gestalt. Ich beschreibe auch kurz James O. McKinsey, seine Unternehmensberatungsfirma McKinsey für Klaus von Donani und Jörg Träger 2003 den bekannten Donani-Bericht geschrieben hat. James O. McKinsey war ein Professor für Buchhaltung an der Universität in Chicago und entschied 1926 seine Theorien von, wie er es nannte, Management Engineers, also sozusagen ein ingenieurhaftes Organisieren von Management in Praxis umzusetzen. McKinsey ist heute die größte Unternehmensberatung der Welt und ist auch in Deutschland Marktführer. Und man hat Mitarbeiter von McKinsey vor allem eingesetzt, um die Hamburger Hochschulen zu durchleuchten und dann eben auch Vorschläge zu entwickeln, wie sie weiter zu führen sind. Nur ein kurzer Blick auf Unternehmensberatungen. Der Journalist Thomas Leif hat kürzlich ein Buch darüber geschrieben und stellt resümierend fest, Berater Berater legitimieren Entscheidungen des Managements. Genussvoll lässt er sich über die Consultant-Sprache aus. Der bevorzugte Bluff läuft auf Englisch. Und wenn Sie sich besagten Donani-Bericht anschauen, dann werden Sie finden, vieles ist auch in seiner Argumentation wiederzufinden. Solche Unternehmensberatungen sind in Deutschland damit groß geworden, dass die Leitungen von Unternehmen spezifische Vorstellungen haben, wie das mit dem Unternehmen weitergehen soll, sie aber nicht den Mut haben, das ihren Mitarbeitern zu sagen. Und dann schicken sie Unternehmensberater in den Betrieb und die legen dann ein Papier vor, normalerweise voller Zahlen und unbestreitbarer Daten. Und aus diesem Papier ergibt sich, dass Mitarbeiter zur Entlassung sind oder Produktion in Billigländer outgesourced werden soll. Das haben die Gewerkschaften eine Reihe von Jahren mitgemacht. Dann haben sie einfach gegen Unternehmensberatungen aufgebaut. Und wenn heute die McKinseys und die Roland Berger versuchen, in dieser Strategie Ziele von Unternehmensspitzen umzusetzen, dann wehren sich die Gewerkschaften eben mit Gegengutachten. Ein Politiker, der auch gerne mit Unternehmensberatungen gearbeitet hat, ist Sigmar Gabriel, unser jetziger Umweltminister. Vor einigen Jahren, als er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war und bekannt dafür war, dass er immer Unternehmensberatungen eingesetzt hat, fragte man ihn, warum er das denn mache. Und er antwortete, ja, so muss er nicht selbst die schwierigen Vorschläge machen. Zitat, mit Gänsen können Sie schlecht über Weihnachten reden. Also, wenn Sie das Bild übertragen, sind wir Uniprofessoren und Sie Studierende dann auch die Weihnachtsgänse. Ich will nur ganz kurz etwas sagen über den Niedergang der Deutschen Universität. Die von Humboldt gegründete liberale, fortschrittliche Universitätstradition gipfelte unter anderem in der 48er Revolution, die vor allem von Professoren getragen wurde, die, wie wir wissen, auch schlechte Politiker sind und da vor sich hingeträumt haben, Verfassungen entworfen haben, bis die Territorialherren Truppen geschickt haben und die Revolution schlicht niedergeschlagen. In dieser Reformphase vor 48 sind vor allem auch viele Amerikaner an deutschen Universitäten Gast gewesen, in Göttingen, Heidelberg und anderswo. Und vieles von dem, was der Humboldt erdacht hat, die Gemeinschaft der Lebenden, der Lehrenden und der Lernenden, die Verbindung von Lehre und Forschung, dass sie nicht auseinandergerissen werden, die Offenheit, die Wahlmöglichkeiten, die ein Studierender hat, seine Möglichkeit, sich individuell aus dem Universitätsangebot sein spezifisches Studienangebot zusammenzustellen, das alles ist eigentlich dann ausgewandert, währenddessen nach 48 ja bei uns eine Restauration einsetzte, die vor allem auch die Universitäten traf, die ja wesentlich für die 1848er Revolution in Verantwortung genommen wurden. Es sind in der zweiten Jahrhunderthälfte Lehrstühle eingerichtet worden. Es gab ordentliche Professoren. Diese ordentlichen Professoren, beispielsweise in Preußen, bekamen ihr Patent direkt vom König. Es waren die einzigen an der Universität. Alle anderen konnte die Universität selbst einstellen. Es waren aber diese Ordinarien mit ihren Lehrstühlen, die das absolute Sagen an der Universität hatten. Normalerweise traten sie im akademischen Senat zusammen und dort beschlossen sie die Geschicke der Universität. Sie wurden nicht umsonst als Statthalter der Obrigkeit interpretiert. Und das heißt im Prinzip, die Universität war streng hierarchisch organisiert. Gleichzeitig konnte über die sehr selektive Auswahl der Lehrstühleinhaber verhindert werden, dass allzu kritische Geister die Universität bevölkerten. Die wir heute im Gedächtnis haben, von Karl Marx bis Sigmund Freud, hatten nie die Chance, Ordinarien zu werden. Und auch zum Beispiel Albert Einstein wurde vom Universitätssystem erst ernst genommen, nachdem er für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis bekommen hatte. Die Relativitätstheorie selbst hat er im Schweizer Patentamt erdacht, wo er einen sehr ruhigen Job hatte. Ja, Mit anderen Worten, die deutsche Universität ist an die Kette gelegt worden und sie hat deswegen zunehmend an Bedeutung verloren. Das lassen Sie mich noch an einen weiteren Punkt ergänzen. Im 19. Jahrhundert entstand auch eine Landschaft unabhängiger Forschungsinstitute und die ersten großen Forschungsinstitute, wie etwa in Preußen gebaut wurden, hießen Kaiser-Wilhelm-Institute. Da sehen Sie schon die Nähe zur Politik. Der Kaiser selbst machte sich stark für eine preußische Standortpolitik. Die Institute bejubelten ihn. Das ist insofern wichtig, als die heutige Landschaft von Forschungsinstituten, Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute und so weiter, eine gigantische Landschaft von Forschungsinstituten, hat in dieser Zeit ihren Anfang. Die Kaiser-Wilhelm-Institute wurden nach 1945 etwa in Max-Planck-Institute umbenannt. In der Bundesrepublik Deutschland geht ein unverhältnismäßig großer Anteil von Wissenschaftsgeld in diese Forschungsinstitute und die fehlen natürlich den Universitäten. International ist es üblich, dass innerhalb von Universitäten Forschungsinstitute etabliert werden, um die Nähe zur Lehre zu halten. Humboldt, Verbindung Forschung und Lehre. In Deutschland sind diese Forschungsinstitute institutionell unabhängig und haben eine ganz andere Struktur. Zum Beispiel in diesem Jahr ging der Nobelpreis für Physik an einen Franzosen und an einen Deutschen. Der Franzose lehrte an einer Universität und der Deutsche an einem Großforschungszentrum in Jülich. Ja, außerhalb der Universität eine Einrichtung, die mal zusammen mit der zivilen Entwicklung von Nuklearforschung entstanden war. Also vollständig andere Entstehungsbedingungen. Ich sage das hier auch kurz, weil Hamburg in diesem Zusammenhang ganz schlechte Karten hat. Hamburg ist so ungefähr der mieseste Wissenschaftsstandort, den wir unter den großen Städten in Deutschland haben. Hamburg war immer eine reiche Stadt. Die Räderfamilien, die in Hamburg das Sagen hatten, haben sich selten für Wissenschaft interessiert. Wenn, dann für die Erforschung von Überseegebieten. Wir haben eine große Struktur von Überseeinstituten hier. Aber das hat natürlich mit Handelsinteressen zu tun und nicht eigentlich mit einer wissenschaftlichen Erschließung der Welt. Meine Universität, die Universität Hamburg, wurde erst 1919 gegründet, nach dem Ersten Weltkrieg, und ist damit die letzte großstädtische Universitätsgründung überhaupt in Mitteleuropa. Hamburg hat auch nur eine geringe Forschungslandschaft. Es gibt einzelne Max-Planck-Institute, aber im Vergleich zu anderen Orten ist das wenig. Hamburg ist eine ausgedünnte Wissenschaftsgesellschaft in Forschung und Lehre. Nur eine Statistik, Nobelpreise in Berlin etwa, haben 16 Nobelpreisträger gelegt, dass sie den Preis bekommen haben. In München etwa 12, in Kiel noch 3, in Hamburg kein einziger. Also wir haben in Hamburg schwierige Voraussetzungen. Nach wie vor gibt es sozusagen in den Eliten der Stadt unter den Honorationen kein wirkliches Verständnis für die Bedeutung von Wissenschaft und von Ausbildung und von qualitätsvollem Betrieb von Bildungseinrichtungen. Und deswegen haben wir besonders zusammengesparte, besonders schlecht finanzierte Wissenschaftseinrichtungen. Ich denke, mit am schlechtesten finanziert in ganz Deutschland. Das muss man einfach wissen, etwa wenn man sagt, die Hamburger Wissenschaftseinrichtungen, ich weiß nicht, wie es mit ihrer AFK ist, aber bei uns, bei den wissenschaftlichen Hochschulen und Universitäten gibt es ja seit Jahren Rankings und da sieht Hamburg regelmäßig sehr schlecht aus und da muss man eben auch sagen, kaum eine andere Universität ist so schlecht finanziert. Ich habe mir das mal beim Ranking von 2004 angeschaut, das hat der Spiegel veröffentlicht und ich denke, da waren 41 deutsche Universitäten dabei und Hamburg und meine Universität stand auf Platz 32. Ich sage Ihnen auch, weswegen das Ranking so miserabel ausfiel, in allen den Fächern, die in Hamburg inzwischen hoch gehandelt werden. Betriebswirtschaft, Physik, Mathematik, Biologie hat Hamburg die niedrigsten Bewertungen bekommen, nämlich einen roten Punkt. Und ausgerechnet in den Fächern, die seit einigen Jahren als Kürzungskandidaten gelten und besonders kurz gehalten werden, nämlich in Germanistik, einer Geisteswissenschaft und meiner Politikwissenschaft, da gab es grüne Punkte, nämlich die höchste Bewertung. Aber das vielleicht nur nebenbei. Es gibt übrigens auch noch ein ganz anderes Ranking, wo Hamburg ausnahmsweise mal oben steht, aber Sie werden gleich sehen, das mag man nicht an die große Glocke hängen, weil es zwiespältig ist. Es hat mal jemand untersucht, welche Universitäten deutsche Berufspolitiker, in diesem Fall Bundestagsabgeordnete, besucht haben. Und ob Sie es glauben oder nicht, ob Platz 1 war Bonn und ob Platz 2 war Hamburg. Aber das vielleicht nur so am Rande. Ich sage Ihnen das nur zu dem Wissenschaftsstandort Hamburg, weil man ja die Vorstellung haben könnte, man müsse nur reorganisieren, so wie es der Donani-Bericht ja fordert. Man müsse nur sozusagen auf moderne Trends aufspringen, BAMA und so weiter. Und dann werde Hamburg bald ein Exzellenzland werden. Das können Sie alles vergessen. Die Rahmenbedingungen in dieser Stadt sind und bleiben miserabel. Und wir haben ja auch aktuell eine Exzellenzinitiative, die noch in der rot-grünen Bundesregierung entstanden ist. 1,9 Milliarden wurden und werden da an Universitäten verteilt. Und ob Sie es glauben oder nicht, im ersten Durchgang haben zwei Universitäten in München und eine in Karlsruhe gewonnen. Alles Universitäten, die umgeben sind von schicken Forschungsinstituten, die es so schlicht in Hamburg nicht gibt. Jetzt im zweiten Durchgang, wo vor einigen Wochen die Resultate verkündet wurden, ist auch wieder der politische Süden der Stadt und vor allem sind es CDU-Bundesländer, die mit Hunderten von Millionen beschenkt werden aus dieser Exzellenzinitiative. Berlin ist erstaunlicherweise dabei, aber Berlin hat auch eine große Wissenschaftstradition, noch aus preußischer Zeit. Ja. Und auch Hamburg ist hier mit einer kleinen Ausnahme völlig hinten runtergefallen. Vielleicht aber einen kurzen Blick auf diese Hamburger Ausnahme. Wir haben einen Exzellenzcluster bekommen und da geht es um Klimaforschung und Meteorologie. Da kommen einige Millionen in die Stadt. Auch da gilt aber, wir haben ein Max-Planck-Institut für Meteorologie, wir haben andere Forschungseinrichtungen, eher die Ausnahme, aber gibt es in der Stadt. Und das sind die einzigen, die bei der Exzellenzinitiative jetzt berücksichtigt wurden und gefördert werden. Kaum hatte Hamburg für dieses Thema Klimaforschung also Anerkennung gefunden in der großen Exzellenzinitiative, gab es eine Debatte in der Bürgerschaft und vor allem natürlich der Hamburger Senat war stolz darauf und der hochschulpolitische Sprecher der CDU, der uns auch mal Sozialpädagogik studiert hat, also der hochschulpolitische Sprecher der CDU, stellte sich hin, sagte, wir sind sehr stolz, aber es ist schade, dass keine Sozial- und Geisteswissenschaftler an diesem Projekt beteiligt sind. Ja, das schrieb dann auch das Hamburger Abendblatt, das alles schreibt, was die Politiker sagen. Keine sozialen Geisteswissenschaftler. Ja. Ein Blick in dieses Forschungsprojekt hätte gezeigt, dass selbstverständlich Sozialwissenschaftler der Universität beteiligt waren. Nicht unwesentlich. Eine Kollegin von mir beschäftigt sich vor allem mit Umweltkommunikation. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, wie man die Ziele der Umweltpolitik in die Gesellschaft hinein kommuniziert. Ja. Und hier haben Sie auch etwas Typisches für diese Stadt. Die im Rathaus haben keine Ahnung, was wir machen. Die Redakteure des Hamburger Abendblatts haben auch keine Ahnung und niemand fühlt sich bemüßigt nachzufragen. Ja. Wenn schon ein Politiker uns im redet, dann müsste wenigstens ein Journalist nachrecherchieren. Der müsste auch so klug sein, dass er sagt, Mensch, so blöd sind doch die Wissenschaftler gar nicht. Die werden sich wahrscheinlich beteiligen und wird das mal nachrecherchieren. Aber so konnte Herr Preuß mit großem Nachdruck verkünden, er ermahne die Wissenschaftler endlich, sich an der Klimaforschung zu beteiligen. Ihnen interessiert nicht, dass Sie das seit Jahren Gut. Das zu dieser, wie ich finde, deprimierenden Hamburger Situation. Sie erleben das an Ihrer Einblick da natürlich auch. Wir in anderer Form. Ich, wie gesagt, nenne das beim Wort, aber kann es auch nicht ändern. Wir haben eine wirklich antiintellektuelle und einfach akademische Grundstimmung in dieser Stadt. Und so ist das wohl. Wir hatten einen Regierungswechsel 2001 und noch in der Phase, in der wir eine Koalition hatten mit der Schill-Partei, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, Anfang 2003, kam aus der neuen CDU-Schill-FDP-Regierung eben ein Bericht zur Lage der Hamburger Hochschulen, der bekannte Dürnanen-Bericht. Den hatte der Senat in Auftrag gegeben. Natürlich hatte ihn Jörg Träger, der neue Wissenschaftssenator, der übrigens selbst vorher bei einer Unternehmensberatung war, hatte den initiiert. Und Klaus von Donani mit einer Kommission und der Unternehmensberatung McKinsey hat dann diesen Bericht erarbeitet und vorgelegt. Wir wissen inzwischen, dass die damit verbundene Kommission dreimal getagt hat und im Prinzip überhaupt keinen Input geleistet hat. Klaus von Donani hat auch relativ wenig dran gearbeitet. Der Bericht stammt tatsächlich von anonymen Unternehmensberatern. Ein wesentlicher Vorschlag, und jetzt kommen wir zu Bologna, ein wesentlicher Vorschlag dieser Kommission war eben, BA und MA in Hamburg einzuführen. Und an diesem Punkt muss ich sagen, dieses Thema hat keine besondere Hamburger Komponente. Deswegen würde ich das nicht einmal primär Träger und Donani vorwerfen, wie wir gehört haben. Es gibt einen Bologna-Prozess. 1999 waren alle Wissenschaftsminister Europas in Bologna versammelt und entschieden miteinander, dass eben BA und MA in einen europäischen Wissenschaftsraum eingeführt werden sollen. Sollte Ihnen dazu sagen, politisch ist das nicht verpflichtend. Die haben einen Vertrag miteinander geschlossen. Es ist kein europäisches Gesetz oder so etwas, was dahinter steht. Deswegen hat sich auch kein Staat wirklich verpflichtet, das so umzusetzen, auch wenn das manchmal anders kommuniziert wird. Seitdem stehen in allen Bundesländern in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern in Europa die Hochschulen unter dem Druck, dieses BAMA-System einzuführen, das zumindest in kontinentalen Europa völlig fremd ist. Es ist ein angloamerikanisches System. Ich selbst kenne es, weil ich in den USA studiert habe in einem MA-Programm, aber das ist auch schon 40 Jahre her. Für uns ist es weitgehend neu. Die Begründungen, auch im Donani-Bericht, für die Einführung von BAMA waren neben der Tatsache, dass es in Bologna beschlossen worden war, dass es angeblich eine europäische Vergleichbarkeit der Abschlüsse ermöglicht und damit ein erleichtertes Wechseln zwischen europäischen Universitäten. Dafür wurde ein European Credit Point System eingeführt, das also bestimmte Veranstaltungen europaweit mit Kreditpunkten besetzt werden, sodass man eben Punkte erwerben kann. Fakt ist aber, diese Kreditpunkte gab es schon 10 Jahre vorher und wir haben die auch im alten Universitätssystem traktieren können. In Deutschland wurde aufgesattelt, dass im Unterschied zu den alten Studiengängen BAs berufsqualifiziert sein sollen. Das war sehr stark auf Druck der Industrie erfolgt. Dazu muss man sagen, in Deutschland, lange bevor es eine europäische Hochschulpolitik gab, nämlich seit den 60er Jahren, seit einer Dahrendorf-Kommission von 67, gab es die Forderung aus der Wirtschaft, Kurzstudiengänge einzuführen. Und die ist tatsächlich dann über BAMA zur offiziellen Hochschulpolitik geworden. Die Wirtschaft hat immer gefordert, weniger Freigeistiges, weniger Philosophie, weniger Studium Generale und mehr handwerklich Berufsqualifizierendes. Das können Sie in vielen Dokumenten, auch etwa der Hamburger Handelskammer, dann ablesen. So werden inzwischen die neuen BAs alle berufsqualifiziert ausgerichtet, wie man das bei Ihnen an der IPK macht, weiß ich allerdings nicht. Bei uns sind das auch nur Deklarationen, inhaltlich ist das gar nicht zu machen. Eine Universität ist keine Berufsschule,
die kann nicht berufsqualifizieren in vielen Fällen. Mit DAMA, ich sollte vielleicht noch sagen, also die Umsetzung erfolgt so, dass ein dreijähriges Bachelorstudium begonnen wird, in dem also ein erster Abschluss erworben werden kann und draufgesetzt wird ein normalerweise zweijähriger MA-Abschluss, der dann etwa auf der Höhe der alten Diplome oder Magister endet. Die Donani-Kommission hatte schon gleich erklärt, dass sehr viel mehr BA-Absolventen in der Stadt produziert werden sollen als MA. Und sie gab auch Quoren vor, also maximal jeder zweite BA-Absolvent sollte zum MA zugelassen werden. In meinen Bereichen Sozialwissenschaft und Medien nicht mehr als 40%. Verbunden mit diesen Studiengängen sind nun viele andere Dinge, die man zum Teil gar nicht den Ministern in Bologna zuordnen kann, sondern die sozusagen deutsche Eigenleistungen sind. Und das ist, diese BA- und MA-Studiengänge sind häufig unter Einfluss des CHE, das ist das Zentrum für Hochschulentwicklung, sozusagen auf Fachhochschulniveau reduziert worden. Das CHE ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz, wird aber vor allem von Bertelsmann finanziert und hat von Anfang an diese ganzen Prozesse beratend begleitet und befördert. Und auf jeden Fall, wir haben heute, wir praktizieren DA schon im dritten Jahr an der Uni, MA im zweiten Jahr, und wir haben heute Studiengänge, die kaum noch etwas gemein haben mit dem, was wir früher praktiziert haben. Sie sind verschult. Teilweise müssen Studis bis zum Doppelten bisheriger Lehrveranstaltungen belegen. Die Abschlussprüfung, die früher im Mittelpunkt stand und eigentlich auch entschied, welche Zensur sie bekommen, ist weitgehend entwertet. Stattdessen werden in jeder einzelnen Lehrveranstaltung Punkte und Zensuren erworben. Und der Abschluss des Studiums ergibt sich aus der Summe aller Einzelzensuren, ja, sodass Sie bei jeder einzelnen Lehrveranstaltung unter Zensurendruck stehen. Und wenn Sie da mal einen Ausreißer haben, dann finden Sie sich das nachher in der Summe auf Ihrem Zeugnis wieder. Das ist ein Verfahren, das Fachhochschulen entwickelt haben in Deutschland und das wir zumindest aus den sozial- und geisteswissenschaftlichen Fächern bisher fernhalten konnten. An meiner Universität zum Beispiel heißt das unter anderem, dass wir nicht mehr Leistungsnachweise per Unterschrift verteilen, sondern dass der gesamte Studienbetrieb praktisch gesteuert wird von einem riesigen Studieninfosystem, das STINE heißt, und bei dem praktisch alle wichtigen Handlungen, die Sie, Lernende oder wir, Lehrende vornehmen, dokumentiert. Eine gigantische Datenbank. Die ist vor anderthalb Jahren eingeführt worden und diese STINE-Datenbank, das bedeutet zum Beispiel, dass wenn Sie ein Semester anfangen wollen, dann müssen Sie sich informieren. In einem bestimmten Zeitfenster müssen Sie sich für eine Lehrveranstaltung anmelden. Wenn Sie das Zeitfenster versäumt haben, haben Sie das Semester verloren. Wenn Sie sich angemeldet haben, sind Sie nicht zugelassen für diese Veranstaltung, sondern STINE weist Ihnen nach Abschluss der Anmeldefrist einen Studienplatz zu. Sind Lehrveranstaltungen überbucht, dann werden Sie unter Umständen einer anderen Lehrveranstaltung zugewiesen. Wenn Sie zu Beginn des Semesters entscheiden, dass Sie diese Lehrveranstaltung nicht weiter besuchen wollen, müssen Sie in den ersten zwei Wochen sich wieder abmelden, sonst haben Sie keine Möglichkeit mehr und sind durchgefallen. Wenn Sie in der Lehrveranstaltung bleiben, finden Sie unter STINE, welche Leistungen zu erbringen sind, zum Beispiel welche Klausur zu schreiben ist. Wenn Sie bei dem ersten Klausurtermin zum Beispiel nicht erschienen sind, kein Attest vorgelegt hat, sind Sie durchgefallen, zurück zu los. Und Sie können wieder von vorne anfangen. Und so weiter, ich will das gar nicht im Detail beschreiben. Sie sehen, da sind Prinzipien in die Hochschule eingezogen, die wir bisher, die Hochschullehrer, nicht praktizieren mussten und die natürlich mit der humboldtschen Vorstellung eines hohen Maßes von Freiheit im universitären Betrieb nichts mehr zu tun haben. Ob das wirklich über diese Datenbank funktioniert, ist bisher unklar. Also selbst wenn sie funktioniert, ich sage gleich noch, dass sie nicht funktioniert, wenn sie funktioniert, ich sage Ihnen, ich gehe davon aus, dass in hohem Umfang die Datenbank betrogen wird, weil wir, auch das ist eine neue Entwicklung, unter dem Druck stehen, dass wir 80% Absolventen erzeugen sollen, also von 100 Anfängern sollen 80% abschließen. Ja. Wenn Sie bedenken, die Zahl der Lehrveranstaltungen hat sich verdoppelt, die Kontrolle über die Teilnahme und das Absolvieren dieser Lehrveranstaltung ist massiv intensiviert worden, ja, kann das eigentlich gar nicht gehen. Ja. Also ich habe den Eindruck, entweder diese Datenbank muss abgeschaltet werden oder irgendjemand muss sie so füttern, dass sie den vorgegebenen politischen Zielen entspricht. Ich will Ihnen ein bisschen von meiner persönlichen Erfahrung berichten, einfach damit Sie mal sehen, wie das bei einem Hochschullehrer ankommt. Also hier habe ich zum Beispiel einen Ausdruck aus Stine von einer Veranstaltung. Dazu muss ich noch sagen, vor Beginn dieses Semesters hatte ich keinen Zugang zu meinen eigenen Veranstaltungen in Stine. Die waren verloren gegangen im Cyberspace. Ich musste dann protestieren und nach 2 Wochen ohne Rückmeldung waren sie plötzlich wieder da. Ich habe Ihnen hier einfach ein Seminar mitgebracht. Früher hieß das bei mir Hauptseminar im Vergleich der Politikwissenschaft. Jetzt geht es über insgesamt 6 Zeilen, das heißt voll BA-NF301, NF-Vertiefungsmodul 1, NF-VM1. Und so geht das doch mit Zeilen weiter. Ich glaube das nicht. Ein Grund, weswegen meine Lehrveranstaltung verschwunden ist, vielleicht weil mein Name falsch geschrieben ist, das können Sie auch lesen. Ja. Das ist mir noch nicht gelungen, bis heute nicht, meinen Namen korrekt in diesem System unterzubringen. Hier habe ich noch eine schöne Lehrveranstaltung unterrichtet in einem europäischen Studiengang auf Englisch. Und der ist auch dokumentiert unter falschem Namen in Stine. Und da bekommen Sie die interessanten Informationen, dass es keine Credit Points gibt. Das geht gar nicht bei Lehrveranstaltungen, wie ich Ihnen gesagt habe. Dass ich keine Studentenanmeldungen habe. Dass im Prinzip diese Veranstaltung gar nicht existiert. Ja. Tatsächlich habe ich sie vorhin mit 25 Teilnehmern aus der ganzen Welt durchgeführt. Mit anderen Worten, wie auch in vielen anderen Bereichen, ich gebe Ihnen das nur als Beispiel, entstehen im Moment Parallelwelten. Also irgendwo wird eine Datenbank, die vielleicht sogar mal irgendwann funktioniert, aufgebaut, ja, aber der alltägliche Hochschulbetrieb läuft völlig anders. Und wenn die Datenbank funktioniert, dann bedeutet sie ein Überwachungsmodus gegenüber Studierenden und übrigens auch gegenüber Professoren, wie wir das an der Universität sicherlich noch nicht erlebt haben. In diesem Semester mussten wir auch erstmals Kästchen ausfüllen, ob Studierende regelmäßig teilgenommen haben oder nicht. Im Prinzip müssen wir Professoren heute darauf achten, dass Studierende etwa 85% der Lehrveranstaltungen teilnehmen. Wir müssen jede Woche Teilnehmerkontrolle machen, mache ich aber nach wie vor nicht. Wir müssen das auch in Stine dokumentieren. Wenn Sie an einer Lehrveranstaltung nicht teilnehmen, müssen Sie ein ärztliches Attest vorlegen, wenn das längere Zeit ist. Ja. Wenn Sie insgesamt mal die neuen Studienbedingungen sich anschauen, werden Sie feststellen, das ist ein großes Beschäftigungsprogramm für Ärzte rund um die Universität. Ja. Weil im großen Umfang nämlich Atteste erteilt werden müssen. Also hier habe ich jetzt die Mail einer Kollegin, die ist ein paar Wochen alt. Die hat einfach gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich mich an dem Kästchenüberwachungssystem, das für dieses Semester mit Stine eingeführt wurde und mir gestern vorgelegt wurde, nicht beteiligen werde. Wir haben also tatsächlich auch erste Protestreaktionen in dieser absurden Kontrollwelt. Ja. Und sie sagt dann auch das, was jedem vernünftig ist. Wir gehen davon aus, dass Studierende aus Interesse in eine Lehrveranstaltung gehen, nicht weil sie durch Teilnehmerlisten gezwungen werden. Wir gehen davon aus, wenn sie nicht gehen, haben sie einen guten Grund. Ja. Und wir wollen noch keine ärztlichen Atteste sehen, ja, weil das ist nun wirklich absurd, wenn jemand, der krank ist, dann noch zum Arzt geprügelt wird und einen Attest anschaffen muss, weil er sonst das Semester nicht anerkannt bekommt. Ja. Also hier haben Sie tatsächlich auch Formen des kleinen Widerstands. Hier hat sich vor einigen Wochen ein Student verabschiedet. Wir organisieren jedes Semester eine kleine Verabschiedung von Studierenden. Und der durfte noch nach den alten Studiengängen studieren. Er bezeichnet sich hier als aussterbende Spezies und präzisiert das dann: Ich gehöre noch zu einer Spezies, die mit Stine das sonntägige Kaffeekränzchen bei der Großtante assoziiert hat und nicht ein elektronisches System zur Erfassung von Studienleistungen, dessen eigene Leistungen sich freilich regelmäßig zwischen mangelhaft und funktionsunfähig bewegen. Ja. Sie sehen, an der Universität ist alles umgekrempelt und wir haben große Schwierigkeiten, unsere neuen Bedingungen zurechtzufinden. Meine Kollegen, die zukünftig unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, denen wird es nicht leicht fallen. Ich könnte Ihnen viele andere Beispiele geben, wo seit 2003, seitdem McKinsey diesen Bericht geschrieben hat, bei uns in verantwortungsloser, man muss das so sagen, Weise herum reformiert und umorganisiert wird, zum Teil tatsächlich ohne Ziel und Logik. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Der Donani-Bericht zwingt uns, Fakultäten an der Universität einzurichten. Dazu müssen Sie wissen, wir hatten schon mal vor über 30 Jahren Fakultäten, auch eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. Und diese Fakultäten sind damals sehr bewusst abgeschafft und durch sehr viel kleinere, thematisch also besser aufeinander bezogene Fachbereiche ersetzt worden. Jetzt werden Fakultäten wieder errichtet, auch wieder eine Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. In unserem Fall wurde die uns aufgezwungen, niemand wollte die. Man hat einen Gründungsdekan von außerhalb geholt, der wahrscheinlich auch erst gesehen hat, als er da war, was für einen Himmelfahrtsposten er hat. Man hat sich dann bemüht, das Beste daraus zu machen. Also wir werden jetzt gezwungen, Fakultäten zu errichten, währenddessen die eigentlichen Fachbereiche, die wir vorher hatten, keine Bedeutung mehr haben. Da wir aber gezwungen wurden, diese Fakultäten einzurichten, wenn Sie ins Vorlesungsverzeichnis gucken, sehen Sie das. Wir haben heute eine Verwaltungsebene mehr als früher. Wir haben Institute, wir haben Fachbereiche nach wie vor. Mein Fachbereich heißt jetzt Department. Oben drüber gibt es eine Fakultät und dann gibt es die zentrale Universitätsverwaltung. Das heißt, wir sind reformiert worden und haben mehr Bürokratie, mehr Dienstwege als jemals zuvor. Ja. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ja. Das sind die aktuellen Reformentwicklungen in unserer Stadt. Ich könnte Ihnen vieles andere in dieser Form erzählen. Sie werden mich vielleicht noch fragen, warum nehmen das die Professoren so hin? Nun, ich sage Ihnen, das Spannende und auch, denke ich, das Kluge an der Hamburger CDU initiierten Hochschulpolitik ist, dass man parallel die alten Ordinarien und Lehrstühle wieder errichtet. Hamburg gibt es zwar nach wie vor gesetzlich keine Lehrstühle, die sind vor über 30 Jahren von der Sozialdemokratie abgeschafft worden, aber faktisch gibt es eine Universalverantwortung wieder der Lehrstuhlinhaber, die weitestgehend das Sagen an der Universität haben, gerade so wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man die Humboldtschen Reformen rückgängig gemacht hat, macht man jetzt die Reformen der 70er Jahre in dieser Form auch rückgängig. Das geht zum Beispiel auch damit einher, dass städtische Einflussmöglichkeiten entscheidend reduziert wurden. In der Reformuniversität der 70er Jahre saßen in allen Leitungsgremien der Universität auch Studierende. Angefangen hat es mal mit einer Drittelparität, die hat man dann sehr schnell beendet, aber auf jeden Fall saß eine ständische Bank in Institutsräten, in Fachbereichsräten und auch im höchsten Leitungsgremium im akademischen Senat. Mit Gesetz von 2003 hat man in der Stadt alles unterhalb der Fakultät aufgelöst. Es gibt also keine Fachbereichsräte mehr, keine Institutsräte. Das heißt zum Beispiel in meinem konkreten Fall, dass wir bis vor 3 Jahren ein paar Mal im Semester mit Studierenden und Mittelbauangehörigen zusammensaßen und die Geschicke dessen Instituts miteinander beschlossen haben. Seit 3 Jahren gibt es das nicht mehr. Inzwischen gehen meine Kollegen ins Restaurant, essen italienisch und entscheiden, wie es weitergeht mit dem Institut. Es gibt überhaupt kein Forum mehr, bei dem Lehrende und Lernende miteinander sprechen, sich über die Zukunft verständigen und dann ähnliches mehr. Das Kuriose dabei ist übrigens, wir alle haben manchmal geächtzt, wenn wir mit Studierenden zusammensaßen, den Eindruck hatten, die verstehen eigentlich nicht, wie die Uni tickt oder die vielleicht auch sehr spezielle Interessen vertreten haben. Aber es hat dazu geführt, dass die Professoren sich zusammengerissen haben, weil sie wollten nicht schlecht aussehen vor den Studierenden. Jetzt gibt es keine Studierenden mehr, jetzt streiten sich die Professoren wieder untereinander. Dafür sind sie übrigens immer bekannt gewesen. Ja. Und es ist nicht etwa harmonischer geworden an der Uni, ja. Nur jede studentische Einwirkungsmöglichkeit ist faktisch reduziert worden. Ich soll vielleicht noch sagen, in unserem Fakultätsrat gibt es noch eine kleine studentische Bank von etwa 15% des Gremiums, aber die Fakultät ist so groß, dass sie etwa 12.000 Studierende hat. Und Sie können sich vorstellen, wenn 3 Studierende in einem großen Gremium sitzen und 12.000 repräsentieren sollen, das gibt wenig Sinn. Es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr zwischen den Funktionären da oben und den Studenten da oben. Nach amerikanischem Vorbild hat man auch einen Hochschulrat neu errichtet. Das heißt, das große Leitungsgremium meiner Universität ist inzwischen ein neu errichteter Hochschulrat. Da sitzen zur Hälfte Universitätsangehörige drin, die sind aber Professoren. Und zur anderen Hälfte Vertreter aus der Hamburger Öffentlichkeit, zum Beispiel der Sparkassendirektor oder ähnliches. Ja. Und dort werden jetzt die Leitentscheidungen der Universität entschieden oder es wird die Präsidentin bestimmt und ähnliches mehr. Auch in diesem Gremium, in dem Hochschulrat, in dem auch wir Professoren kaum noch etwas zu sagen haben, gibt es keine studentische Vertretung. Die Studenten sind insgesamt marginalisiert an der Universität. Ja. Gut, ich habe Ihnen einige Beispiele gegeben für aktuelle Tendenzen. Ich will zum Abschluss kommen. Ich könnte Ihnen zu vielem anderen noch Berichte geben. Ich will nur zum Abschluss noch etwas sagen über sozusagen die Perspektive, in der man Bildung heute sieht. Mit Humboldt war es sozusagen ein Stück Vernunftgestaltung, ein Stück von Schaffen von Rahmenbedingungen, in denen junge Menschen Bildung erwerben konnten. Bildung und nicht Berufsqualifizierung. Bildung in dem Sinne, dass sie die Welt besser verstanden, neugieriger wurden, dass sie sich aber auch ihre Wissensbestände eigenständig zusammenstellen konnten. Deswegen die Wahlfreiheit innerhalb der Universität. Bei uns haben sie Haupt- und Nebenfächer und hatten sie zumindest. Jetzt ist vieles anders. Und früher konnten sie im Prinzip auch jede Lehrveranstaltung besuchen, jede Vorlesung. Da mussten sie sich nicht anmelden, da setzten sie sich rein und wenn es interessierte, blieben sie drin. Und wenn es sie nicht interessierte, gingen sie wieder raus. Sie konnten auch mal in ein fremdes Fach hineinschauen, weil sie es vielleicht wechseln wollten, ihr Hauptfach, oder weil sie es als Nebenfach belegen wollen. Das alles ist heute, Stichwort Stine, Stichwort vollgepackte Curricula für Studierende, fast ausgeschlossen. Was sind also die Leitvorstellungen dahinter? Humboldt wollte selbstbewusste, freiheitsorientierte Menschen, die einfach sehr viel wussten von der Welt. Heute mit BAs und MAs haben wir viel stärker ganz konkrete Interesseneinflüsse, vor allem aus der Wirtschaft, die hier wesentlich die Stichworte gegeben hat. Ich habe Ihnen die Bertelsmann Stiftung genannt, eine Einrichtung, die wahrscheinlich wie keine zweite in den letzten Jahren bei uns die Politik bestimmt hat, beispielsweise auch die Hartz-Gesetze erdacht hat und etliches andere. Und hier wird eigentlich Ausbildung nur noch als eine Anhäufung von handwerklichem Verständnis verstanden. Dann sollen Leute eben nach 3 Jahren die Universität verlassen, in die Industrie gehen und dann eben als gehobene Buchhalter oder als Ingenieure an Fließbändern und ähnlichem mehr arbeiten. Eine Minderheit soll die Chance haben, ein MA zu machen, also den bisherigen Erstabschluss. Ja. Und damit wird natürlich das Bildungssystem weiter hierarchisiert. Wir haben noch nicht über Studiengebühren gesprochen, muss ich Ihnen nicht erklären, das führt zu weiter sozialer Selektion, wobei wir schon in den letzten 10, 15 Jahren immer weniger Kinder aus unteren sozialen Schichten, sprich Arbeiterhaushalten, an den Hochschulen haben. Das wird natürlich jetzt mit der Studiengebühr noch verschärft. Die Studiengebühr führt auch zu einer verstärkten Verschuldung der jungen Leute, die dann, wenn sie das Studium beendet haben, sowieso erstmal arbeiten müssen, um ihre Kredite abarbeiten zu können, bevor sie überhaupt sozusagen schuldenfrei sind. Das ist also ein ganz anderes Verhältnis zur Bildung, die viel stärker kommerzialisiert und ökonomisiert ist, als das in allen früheren Modellen der Fall war. Als allerletztes Generationengerechtigkeit. Ich finde es schon skandalös, wenn meine Generation kostenfrei studieren konnte und im Prinzip ein vernünftiges Universitätsangebot bekam. Und wenn ich dann sehe, dass all die, die für die Hamburger Hochschulpolitik halt verantwortlich sind, Herr von Beuys, der in Hamburg Jura studiert hat, Herr Dräger, der mal in Hamburg mit Physik angefangen hat, Klaus von Donani, der auch mal in Hamburg Jura studiert hat und andere, ja, die haben das alles unter sehr privilegierten Bedingungen bekommen. Wir haben die Universität in Maßen demokratisiert, aber das kann nicht heißen, dass der Zugang zur Universität nur noch über Geld läuft. Dazu sind Universitäten, Hochschulen viel zu wichtig. Sie sind für unsere Zukunft wichtig, sind für die Ausbildung der jungen Leute wichtig. Und ich habe das immer so verstanden, so haben es amerikanische Erziehungsphilosophen mal gedacht, die Hochschulen sind vor allem der Ort, wo die ältere Generation, also meine, das Wissen, und zwar das beste Wissen, das Wissen, das zukunftsorientiert ist, an die nächste Generation weitergeben. Wir bieten ihnen dieses Wissen an. Sie müssen dann entscheiden, wie sie damit umgehen. Sie müssen es in ihr Leben einbauen. Sie müssen es in ein verantwortetes Gesellschaftsverständnis einbauen und müssen dann mit ihrem Wissen halt die Zukunft gestalten, an dem Ort, wo sie sind, als Wissenschaftler, als Wirtschaftsmanager, als Künstler, als Lehrer, wie auch immer. Ja. Und ich denke, das war ein gutes Modell. Und was wir im Moment erleben mit BA, mit MA, mit Datenbanken, mit vielem anderen mehr, ist da nur als Karikatur zu sehen. Und ich denke auch, dass wir in einigen Jahren einen Backlash, einen Rückschlag bekommen werden und dass man sich auf die ursprünglichen Ziele der Wissenschaft und der Hochschuleinrichtungen besinnt. Damit höre ich auf. Vielen Dank, dass Sie ausgehalten haben.